Bekanntlich heißt es, der Kluge reist im Zuge. Nicht, dass ich etwas gegen das Autofahren hätte, denn der morgendliche Stau auf der Autobahn, der hat ja seinen gewissen Reiz. Nein, das Zugfahren hat für mich ganz einen praktischen Grund. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, am Morgen im Zug das Alte Testament fortlaufend zu lesen. Das Abend dann, in meiner stillen Zeit, lese ich dann Textabschnitt aus dem Neuen Testament. Und so bin ich schon ein paar Mal durch das ganze Alte und Neue Testament gekommen. Und ich finde es schon spannend, dass mich immer wieder andere Textpassagen ansprechen. Und so ist es passiert vor kurzer Zeit, wo ich gelesen habe in der 2. Chronik im 30. Kapitel. Ich erzähle zuerst die Vorgeschichte, die in 2. Chronik 29 steht. Wir schreiben dieses Jahr etwa 720 vor Christus. Nach dem Tod vom König Ahas ist sein 25-jähriger Sohn, der Hiskia, König geworden. Vom Hiskia wird berichtet, dass er gemacht hat, was Gott wohlgefallen hat. So wie sein Vorfahren, der König David. Das ist also ein Hinweis darauf, dass der Hiskia Gott, sein Herr, von ganzem Herzen gesucht hat und ihn lieb gehabt hat. Und ich gehe jetzt im Folgenden auch ein bisschen darauf ein, was für religiöse Reformen der Hiskia gemacht hat. Bereits in seinem ersten Regierungsjahr hat er wieder das Tor vom Tempel öffnen lassen. Er hat dann auch Priester und Leviten wieder kommen lassen und hat sie ermutigt, wieder ihr Amt zu übernehmen. Zuerst haben sie mal den Tempel dann gereinigt und dann hat es einen feierlichen Wiedereröffnungsgottesdienst gegeben. Tempelmusik hat wieder ihren Dienst aufgenommen und das Volk hat wieder angefangen, Opfergaben zu bringen. Und im Vers 36 vom Kapitel 29 heißt es dann: Und Hiskia freute sich samt allem Volk über das, was Gott dem Volk bereitet hatte. Denn es war unvermutet schnell gekommen. Und jetzt ist dem Hiskia ein Anliegen gewesen, er hat wieder das Passafest feiern. Und er hat natürlich die gesetzlichen Bestimmungen gekannt. Das Gesetz hat nämlich vorgesehen, dass man das Passa mit dem ganzen Volk feiern soll. Und zwar an einem Ort, wo Gott erwählen wird, wo sein Name soll wohnen. Das steht im 5. Mose 16, 5 und 6. Aber sie haben das Passa nicht zum richtigen Zeitpunkt können feiern. Das wäre nämlich am 14. Tag vom 1. Monat gewesen. Weil die Priester haben sich noch nicht gereinigt gehabt. Und das Volk ist auch noch nicht nach Jerusalem gekommen. Soweit mal zur Vorgeschichte. Ich lese jetzt aus 2. Chronik 30, den Vers 1 und den Versen 10 bis 14. Und Hiskia sandte hin zu ganz Israel und Juda und schrieb Briefe an Ephraim und Manasse, dass sie sich zum Hause des Herrn nach Jerusalem kommen sollten, Passa zu halten dem Herrn, dem Gott Israels. Dann ab Vers 10. Und die Läufer gingen von einer Stadt zur anderen im Lande Ephraim und Manasse und bis nach Sebulon. Aber die verlachten und verspotteten sie. Doch einige von Asser und Manasse und Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Auch war Gottes Hand über Juda, dass er ihnen einerlei Sinn gab zu tun, wie der König und die Oberen geboten hatten nach dem Wort des Herrn. Und es kam viel Volk in Jerusalem zusammen, um im 2. Monat das Fest der ungesäuerten Brote zu halten, eine sehr große Gemeinde. Und sie machten sich auf und entfernten die Altäre, die in Jerusalem waren, und alles, was man zum Räuchern braucht, taten sie weg und warfen es hin an den Bach Kidron. Und so komme ich zum ersten Punkt. Wenn Gott erweckt, dann kannst du Abfallmulden abstellen. Gott bestätigt das Vorhaben vom Hiskia eindrücklich. Denn er und seine Regierungsleute haben ja nach dem Wort von Gott gehandelt. Leute aus Israel haben sich demütigt. Leute aus Juda hat Gott einerlei Sinn gegeben. Und da ist das, Gott hat die Menschen erweckt. Das heisst, er hat in ihnen ganz neu das Verlangen entfacht, Gott zu dienen. Nämlich jetzt auch das Passa zu feiern. Und wo die Leute nach Jerusalem kommen, passiert etwas ganz Interessantes. Die kommen, die fangen an, die Stadt zu reinigen. Es sind nicht Leviten und Priester gewesen und die wohnen von Jerusalem. Nein, es sind die gewesen, die gekommen sind. Und ist es nicht so, dass manchmal andere Christen einen geschärfteren Blick dafür haben, wo sich Müll in meinem Leben angesammelt hat oder wo ich mich im zwischenmenschlichen Bereich versündigt habe? Ist schon klar, das hören wir nicht so gern. Aber nachdem wir uns geärgert haben über den Brüder oder über die Schwester, vielleicht sollten wir uns dann nachher doch Gedanken machen, ob nicht etwas dran ist. Ich mag mich erinnern, schon mal an einer Chorprobe, die ich geleitet habe, und das ist schon viele Jahre her. Da habe ich ein Wortgefecht mit einer Sängerin. Ich weiss nicht mehr, um was es genau gegangen ist. Aber nach der Chorprobe ist jemand auf mich zugekommen und hat mir wirklich ganz lieb gesagt, Stefan, ich glaube, du solltest auf die Sängerin zugehen und das in die Ordnung machen. So im ersten Moment habe ich alles abgespielt, so, ja, ist doch nicht so schlimm gewesen, die kommt schon drüber. Und im zweiten Hindenk kann ich sagen, nein, diese Person hat recht gehabt. Ich muss die Sache in die Ordnung machen. Und ich bin hier und habe das auch gemacht. Zurück zum Text. Ich lese noch zusätzlich aus 2. Chronik 31, Vers 1. Dort heisst es: Und als dies alles vollendet war, also was fest fertig war, zog ganz Israel, soweit es sich versammelt hatte, in die Städte Judas, und sie zerbrachen die Steinmale und hieben die Bilder der Aschera um und brachen ab die Opferhöhen und Altäre in ganz Juda, Benjamin, Ephraim und Manasse, bis sie alles vernichtet hatten. Die Leute sind also wirklich erfüllt gewesen von dem, was sie mit Gott erlebt haben. Und dann gehen sie zurück. Und es ist schon noch gespässig. Die gehen in andere Städte, wo sie ja nicht drin wohnen. Und dort fangen sie an, Ordnung zu machen. Sie haben nicht lange mit der Bevölkerung diskutiert, sondern sie haben gehandelt. Es war nicht von Interesse gewesen, ob das Steinmal vom Heimatschutz geschützt worden ist oder ob das Aschera-Bild zum Weltkulturerbe gehört hat. Alles, was Gott Konkurrenz gemacht hat, ist entsorgt worden. Ohne Rücksicht auf Abfalltrennung. Und sie haben nicht geruht, bis alles vernichtet war. Es musste weg. Und erst dann sind sie wieder in ihre Städte zurückgezogen, um auch dort Ordnung zu machen. Hast du dein Leben mal entrümpelt? Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich meine ganze Schallplattensammlung zerstört. Ich weiss nicht, wissen die Jungen, was Schallplatten sind? Da die schwarzen Vinylscheiben, die sieht man heute nicht mehr so. Auf jeden Fall, wir hatten zu Hause ein Bierli und einen Schiedstock gehabt. Und ich habe meine ganze Beig-Schallplatte geholt und habe jede einzelne verhackt. In der heutigen Zeit würde man wahrscheinlich den MP3-Player oder das Handy resetten oder die iTunes-Datenbank löschen, je nachdem. Warum habe ich das gemacht? Weil ich ein kleines Vermögen vernichten wollte. Ich meine, ich habe das alles mit meinem Lehrlingslohn gekauft. Nein, die Musik, die ich vernichtet habe, war ein Teil von meinem Leben gewesen, von meinem alten Leben. Und das hätte Gott Konkurrenz gemacht. Das musste weg. Mir war es wichtig, dass Jesus Christus über mein ganzes Leben verfügen kann. Ich habe zu dieser Zeit auch noch Unihockey gespielt, wo ich zum Glauben gekommen bin. Aber interessanterweise hat mir nach meiner Bekehrung so der letzte Biss gefehlt, ein guter Goli zu sein. Es war so, dass Jesus hat angefangen, den Raum von dem, was Sport für mich war, einzunehmen. Und so hat der Sport bei mir an Wichtigkeit verloren. Und eines Tages habe ich ihn dann an den Nagel gehängt, damit ich am Sonntag in die Gemeinde gehen kann. Weil die Unihockey-Turniere sind immer an einem Sonntag gewesen. Hand aufs Herz. Jeder von uns hat die Steinmal- und Aschera-Bilder in seinem Leben. Die Frage ist nur, haue ich die Dinger um und entsorge sie? Oder habe ich mich damit arrangiert und dulde sie in meinem Leben? Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, gib dir einen Ruck, um dich von dem zu trennen, was dir im Leben mit Jesus Konkurrenz macht. Ich komme zum zweiten Punkt. Wenn Gott erweckt, kehren Menschen um. Ich lese dazu aus 2. Chronik 30, Vers 18 bis 20. Denn ein großer Teil des Volkes, viele von Ephraim und Manasse, Issachar und Sebulon, hatten sich nicht gereinigt und aßen das Passa nicht so, wie es vorgeschrieben ist. Doch Hiskia bat für sie und sprach: Der Herr, der Gütige, möge jedem vergeben, der sein Herz darauf gerichtet hat, Gott zu suchen, den Herrn. Den Gott seiner Väter, auch wenn er nicht der Reinheit des Heiligtums entspricht. Und der Herr erhörte Hiskia und heilte das Volk. Der Hiskia hat sehr genau gewusst, dass eigentlich das Nicht-Einhalten vom Gesetz schlimme Konsequenzen könnte haben. Nämlich Krankheit, so steht in Mose 26, 16, Strafgericht Gottes oder vielleicht sogar der Tod, 3. Mose 15, 31. Aber Hiskia hat gemerkt, dass die Volkszusammenkunft nicht sein Verdienst ist, sondern dass wirklich Gott am Wirken ist. Gott hat die Herzen erweckt. Und dann nimmt der Hiskia in seinem Gebet die Stellung ein als Mittler zwischen dem schuldig gewordenen Volk und Gott. Und er gelangt an den gütigen Gott. Und der Hiskia hat an die Güte Gottes appellieren, weil Gott möchte ja retten. Er möchte retten und nicht verderben. Und er hat darum gebeten, diesen Menschen zu vergeben, weil sie haben ja ihr Herz darauf gerichtet, Gott zu suchen. Sie haben ihm doch wollen dienen. Und Gott hat den Hiskia erhört und hat das Volk geheilt. Und das Heilen bedeutet da, ihre Schuld ist vergeben und sie dürfen in einem reinen und ungetrübten Verhältnis zu Gott sein. Und in dem Gebet dringt eigentlich das Evangelium so ganz fest durch. Das erste, die Mittlerrolle vom Hiskia, weist auf die Mittlerrolle von Jesus Christus hin. Im 1. Timotheus 2,5 lesen wir, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Es zweitens, der gütige Gott. Das steht im Römer 2,4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Es drittens, Vergebung von der Sünde. Im 1. Johannes 1,9 heisst es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, wenn wir das aussprechen, was wir gemacht haben, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dann ein viertes noch, Gott von ganzem Herzen suchen. Der natürliche Mensch, der fragt nicht nach Gott. Römer 3,11 sagt, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Aber doch, Gott will doch, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2,4. Und wie kommen dann die Menschen zur Erkenntnis von der Wahrheit? Römer 10,17 sagt, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und wir können uns darauf verlassen, dass das, was da drin steht, im Wort Gottes, das ist absolut verlässlich, das stimmt. Da können wir uns wirklich darauf verlassen. Und Römer 3,28 sagt, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Also ein Mensch wird nicht gerettet durch die eigene Leistung, auch nicht durch den eigenen Verdienst, nur durch den Glauben. Und im Hebräer 3,7 heisst es, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Macht nicht zu. Macht euer Herz nicht zu. Lasst es offen, wenn Gott redet. Vor 25 Jahren bin ich in einer Zeltevangelisation gesessen. kann man sich vorstellen, ein grosses Zelt, ein Haufen Stühle, viele Leute. Mein damaliger Chef hat mich dort eingeladen. Der Redner war ein gewisser Wilhelm Pals. Und er hat dort einen Haufen gesagt, ich weiss alles nicht mehr. Ich mag mich nur noch an etwas erinnern. Und zwar, er hat dort zumal eine Zeichnung gemacht. Da war noch Heldrum-Projekte, ein Neutbeamer. Und es hat in etwa so ausgesehen. Einerseits haben wir Gott und Menschen. Aber zwischen Gott und den Menschen ist eine grosse Kluft, nämlich die Sünde. Und wir haben von uns aus einfach keine Chance, die Kluft von dieser Sünde zu überwinden. Doch Gott hat eine Lösung. Sein Sohn, Jesus Christus, ist gestorben, stellvertretend für deine, für meine Schuld. Am Kreuz von Golgatha hat er es getragen, damit wir Menschen wieder eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben können. Er ist die rettende Brücke über die tiefe Kluft hin zu Gott. Und wenn er das so erklärt hat, er hat das sicher viel ausführlicher gemacht. In dem Augenblick hat Gott zu mir geredet. Ich habe nicht eine Stimme gehört, aber ich habe in meinem Herzen gewusst, hey Stefan, du bist gemeint, das ist dein Problem. Und ich habe gewusst, der Abend, es wäre dran, dass ich mich für Jesus Christus entscheide. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich einfach nicht getraut. Aber Jesus ist gnädig und er ist gütig. Einen Monat später hat er mir nämlich nochmal eine Chance gegeben. Im Büro von meinem damaligen Chef. Also das war nicht während der Arbeitszeit, das war über den Mittag selbstverständlich. Er hat mir nochmal ganz genau die Schritte erklärt mit dem grünen Büchlein, das gibt es sogar heute noch, nach 25 Jahren. Gott persönlich kennenlernen. Und dann, an dem Mittag, habe ich dann meine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Ich möchte das auch noch bildlich darstellen. Der Mensch lebt ja eigentlich sein Leben ohne Gott. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie ein Mensch das Evangelium kann vernehmen. Sei es durch einen evangelistischen Anlass, durch Verwandte, Bekannte, Freunde, die Christen sind, sei es durch ein Traktat, was auch immer. Und nebst dem verstandesmäßigen Wissen tut aber auch der Heilige Geist sein Werk. Darum, wie ich gesagt habe, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Und das ist der Punkt, wo sich dann ein Mensch für Jesus Christus entscheidet. Das heisst, er bekehrt sich, er kehrt um. Darum der Pfeil, er kehrt um. Und wie läuft das ganz praktisch ab? Es ist so, als erstes, ich darf doch wissen, dass der allmächtige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, gerade mich liebt. Und das unter Milliarden von Menschen. Sagenhaft. Gott liebt mich. Aber ich bin schuldig und trennt von Gott. Das haben wir vorher gesehen, dem Bild. Und doch weiss ich, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott zurück ist und dass er für meine Sünde gestorben ist. Und dann bekenne ich meine Sünde und bitte um Vergebung. Und dann bitte ich Jesus Christus, in mein Leben hineinzukommen. Und wenn ich das mache, da geht es um einen Herrschaftswechsel. Ich wechsle nämlich vom Machtbereich vom Teufel in den Machtbereich von Gott. Kolosser 1,13 sagt das. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und die Umkehr, die hat zur Folge, dass ich ab dem Zeitpunkt mein Leben nicht mehr selber bestimme, sondern dass ich eben Gott bestimmen lasse. Das soll der Pfeil nach oben darstellen. Jetzt lebt ja Christus in mir. Und er bestimmt jetzt doch mein Leben. Es richtet sich jetzt nach den Prinzipien von Gott, wo ich eben dadurch durch sein Wort erfahre. Und der Heilige Geist fängt an, sein gutes Werk in mir zu tun. Er fängt an, mich umzugestalten, er fängt an, mich zu verändern. Doch der Heilige Geist kann nur so viel an dir bewirken, wie du ihn auch wirklich gewähren lässt. Wenn du mit ganzem Herzen Jesus Christus nachfolgst, und die Nachfolge ist in erster Linie eine Beziehung zwischen dir und Jesus, dann wird dich Jesus auch gebrauchen. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich das so ausführlich erzähle. Das wissen wir ja schon alles. Die heutige Gesellschaft, die hinterfragt vieles, ja fast alles. Doch bis jetzt ist mir noch niemand begegnet, zum Glück, der in Frage gestellt hat, was 1 und 1 2 gibt. Das hätte ich nämlich ein Problem mit meinem Job als Buchhalter. Also das steht einmal noch. Aber viele Sachen werden in Frage gestellt. Aber mir ist es eigentlich wichtig, dass die Grundwerte vom Evangelium nicht verwässert werden. Wie schon gesagt, Gottes Wort, das ist absolut verlässlich. Das stimmt, da können wir uns darauf verlassen. Das ist und bleibt so. Und dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben ist und dass er der einzige Weg zurück ist zu Gott, das ist so. Man kann drehen und biegen und diskutieren, so viel man will. Es ist und bleibt so. Und im 1. Johannes 5,12 heißt es, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und das ist eine ernste Aussage. Menschen, die Jesus Christus nicht als ihren persönlichen Herr und Heiland annehmen, die werden mal verloren gehen. Ist nicht mehr populär, das zu sagen heute, ich weiss. Aber es ist so. Darum bleiben wir dran, Menschen von Jesus zu erzählen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Es kann ja auch sein, dass du dich mal für Jesus entschieden hast, aber irgendwie hast du die Kurve nicht gekriegt. Und dein Leben geht gleich weiter wie vorher. Hast du dich bekehrt, weil es einfach gerade in ist, sich zu bekehren? Oder hast du dich bekehrt, weil du dazugehören willst? Bist du vielleicht gerade gedrängt worden? Oder ist von dir erwartet worden? Bist du nur mit halbem Herz bei der Sache, weil dir einfach deine Kollegen, Party machen, Internet, Hobby und so weiter wichtiger sind als Beziehung zu Jesus? Wenn das deine Situation ist, dann möchte ich dir Mut machen. Red mit jemandem, bet mit einer Person, um dein Leben wieder auf Kurs zu bringen. Einen Neuanfang mit Jesus zu machen, egal vielleicht wie unwürdig, dass du dich fühlst. Nimm die Chance wahr und mach einen Neuanfang mit Jesus. Ich komme noch zum dritten und letzten Punkt. Wenn Gott erweckt, dann herrscht Freude und Segen. Ich lese aus 2. Chronik 30, Vers 26 und 27. Und es war eine große Freude in Jerusalem. Denn seit der Zeit Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, war solches in Jerusalem nicht geschehen. Und die Priester und die Leviten standen auf und segneten das Volk, und ihre Stimme wurde erhört, und ihr Gebet kam in Gottes heilige Wohnung im Himmel. Freude und Dankbarkeit gegenüber Gott, die sind riesig gewesen. Wenn Gott in unserem Leben wirkt, und wir dürfen miterleben, wie Gott an anderen Menschen schafft, wie sich Menschen für Jesus entscheiden, dann ist das also aller Grund, uns zu freuen. Und zum Abschluss von dem Freudenfest, von dem Passafest, haben die Priester und Leviten das Volk gesegnet. Der Segen ist nicht eine Gabe, die die Priester darüber haben verfügen können, sondern es war ein Gebet, das nur durch die Erhörung von Gott wirksam worden ist. Und das Faszinierende an dem Text, und das hat mich dann nicht so gepackt, als ich das gelesen habe im Zug, das heisst, dass ihre Stimme wurde erhört, und dass ihr Gebet in Gottes heilige Wohnung im Himmel kam. Wenn man sich das irgendwie so vorstellt, die haben gesegnet und das Gebet ist im Himmel angekommen, Gott hat es gehört. Ich finde das wirklich ermutigend, so einen Einblick mal hinter die Kulissen zu bekommen. Es wird bestätigt, jawohl, das Gebet ist angekommen und Gott hat erhört und er hat gesegnet. Ist das nicht auch ein Ansporn für uns, dass wir weiter einfach beten, dass wir dranbleiben? Und dass wir auch ganz konkret für den Segen für andere Menschen bitten. Römer 12,14 sagt, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Ich finde es doch ein wunderbarer Schatz, den wir haben, Menschen Gutes zu wünschen, anstatt Böses. Und es ist doch ein riesiges Vorrecht, den Segen Gottes für andere zu erbitten. Und ich bin mir auch ganz sicher, das wird Auswirkungen haben auf diese Menschen. Wenn wir den Segen Gottes erbitten für andere, hat das Auswirkungen. Manchmal erlebt man Gottes Eingreifen sehr schnell. Manchmal müssen wir auch ein bisschen Geduld haben. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Hat es unter euch Autofahrer, die noch nie über andere geschumpft haben? Würde mich so wundern. Hat es euch, die nie über andere geschumpft haben? Bin ich schon nicht beruhigt. Bin ja nicht der Einzige in dem Fall. Meine Familie kennt nämlich schon ganze Reihen an Ausdrücken. Da heisst es, fahre mal oder ziehe den Schlitten weg. Blinken stellen wäre auch kein Luxus und so weiter. Oder ich ärgere mich in Gedanken über die S-Bahn-Pendler, die keinen Anstand haben, die sich vordrängeln oder schon einsteigen, bevor die anderen ausgestiegen sind. Und wie oft muss ich da um Vergebung bitten für all die bösen Gedanken, die bösen Worte, um mich ein besseres besinnen und die Leute zu segnen. Anstatt mich über den zu ärgern, der jetzt schon wieder ausgestiegen ist, bevor ich einsteigen kann, ja, ich kann ihm etwas Böses sagen oder Böses denken. Nein. Ich segne diese Person, wünsche Gutes, wünsche, dass Gott diese Person ergreift, dass der Jesus auch kennenlernt. Und das ist doch wirklich ein Vorrecht, nicht müssen Böses zu wünschen, sondern Gutes. Das ist unsere Chance als Christen, Menschen Gutes zu wünschen. Und das ist uns nicht einfach in den Schoss gefallen, für die Leute zu bitten, die einem nerven, vielleicht sogar plagen oder mobben. Und das ist jetzt ein Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich am Lernen bin. Nicht Böses zu denken oder Böses zu sagen, sondern die Menschen zu segnen. Und Gott gibt mir fast täglich praktische Gelegenheit, wo ich das kann üben kann, für Menschen den Segen Gottes zu erbitten, anstatt mich zu ärgern. Ich fasse zusammen. Wenn Gott erweckt, dann kannst du die Abfallmulde bestellen. Lass dein Leben von Jesus aufräumen. Der Heilige Geist legt seinen Finger auf die Steinmal- und Aschera-Bilder in deinem Leben. Und zögere dann nicht zu tun auf das, was dich der Heilige Geist aufmerksam macht. Wenn du etwas erkennst, was nicht in der Ordnung ist, dann lass es zu und bring es in die Ordnung. Vielleicht noch ein Wort an die, die ein bisschen überängstlich sind. Fang nicht an, jetzt alles durchzustudieren, was könnte etwas sein in meinem Leben. Der Heilige Geist wird dir zeigen, was nicht in der Ordnung ist und wird dir auch Kraft geben, aufzuräumen. Und ich denke, jeder von uns weiss selber, wo die heiklen Punkte sind. Vielleicht ist es dran, Versöhnung in der Ehe zu machen. Vielleicht müsste ich meine übermäßige Facebook-Nutzung überdenken. Oder mein Hobby, das zu viel Zeit oder zu viel Geld frisst. Ich möchte Mut machen, deine persönlichen Steinmal- und Aschera-Bilder, die Gott Konkurrenz machen, zu entsorgen. Das Zweite, wenn Gott erweckt, dann kehren Menschen um. Es ist und bleibt das Werk vom Heiligen Geist, wenn ein Mensch umkehrt. An uns liegt es, Botschafter an Christi Stadt zu sein und für die noch nicht Christen zu beten. Umkehren heisst, ich tue mein Leben nicht mehr selber bestimmen, sondern Jesus Christus hat die Herrschaft über mein Leben. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2,20. Mein Leben geht in eine neue Richtung. Es ist nicht mehr weltorientiert, sondern es ist himmelorientiert. Und ich pflege meine persönliche Beziehung zu Jesus Christus mit Gebet, Bibellesen und Gemeinschaft mit anderen Christen. Und das Dritte, wenn Gott erweckt, herrscht Freude und Segen. Für mich war es eine riesige Freude, als sich meine Großmutter, meine Eltern und meine Schwester bekehrt haben. Und wenn Gott im Leben von Menschen wirkt, dann haben wir wirklich allen Grund, uns zu freuen. Und wir dürfen den Segen Gottes für andere erbitten. Nutzen wir doch das Vorrecht, gerade für die unbequemen Zeitgenossen, den Segen Gottes zu erbitten. Und ich bin sicher, das wird Auswirkungen haben. Amen.